Bäume spielen in diesem Monat hier bei uns im Podcast ja eine besondere Rolle und ich persönlich empfinde auch den April und dann auch den kommenden Mai als die Zeit, in der ich so bei Bäumen und Sträuchern ganz besonders intensiv hinschaue. Es ist eigentlich auch egal, ob es die Kastanie in meinem Hinterhof ist, die ihre ersten Blätter austreibt, die blühenden Kirsch- oder Apfelbäume im Kleingarten oder die von ja fast allen geliebten Magnolien mit ihren tulpenförmigen Blüten. Vor 2 Wochen haben wir ja hier mit dem Forstwissenschaftler Jürgen Bauhus über den Wert des Waldes gesprochen und wie und ob sich dieser überhaupt messen lässt. Und wir kommen diese Woche zurück zu den Bäumen, verlassen aber den Wald und schauen in die Stadt. Denn besonders die Stadtbäume stehen seit Jahren vor großen Herausforderungen. Stürme, Trockenheit oder auch die Gefahr von Neubauprojekten verdrängt zu werden. Gleichzeitig sind Bäume als Produzenten von Sauerstoff oder auch für die Abkühlung unserer Städte im Sommer immens wichtig. Werfen wir in dieser Episode also einen Blick auf die Stadtbäume. Ich bin Christian Bollert und unser gemeinsamer Podcast hier hat immerhin schon 9 Jahresringe.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Die ältesten Bäume in Deutschland sind 300 Jahre und älter. Der durchschnittliche Stadtbaum aber, der schafft das in der Regel nicht. Er wird so gut 60 Jahre alt im Durchschnitt. Neben Hitze und fehlendem Wasser im Sommer ist er Streusalz im Winter und während des ganzen Jahres Autoabgasen und Hundeurin ausgesetzt. Für den Überblick über die Bäume in Städten und Gemeinden gibt es Baumkontrolleurinnen und Baumkontrolleure. Sie schauen sich an, wie alt ein Baum ist, wie groß er ist und ob es beispielsweise Schäden gibt. Daniela Antoni ist Baumkontrolleurin. Sie hat Waldökologie und Forstwissenschaften studiert und kann an einem Tag so zwischen 80 bis 100 Bäume kontrollieren. Als Sachverständige für Stadtbäume lebt sie in Stockstadt am Main, rund 40 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Und sie berät Kommunen, Parkbesitzer und Bauherren, schreibt Gutachten und untersucht kranke Bäume, natürlich auch gesunde. Daneben postet sie das, was sie im Alltag so zu sehen bekommt, auf Instagram, LinkedIn und auf 3 eigenen Webseiten. Und sie hat natürlich auch einen Podcast, Unser Stadtbaum heißt der. Und manche nennen sie deshalb auch eine Treefluencerin. Schauen wir uns doch mal die Stadtbäume ein bisschen genauer an. Ich sage hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Daniela.
Hi Christian, tolle Einführung und alles aufgeführt, was es so Wichtiges über Stadtbäume zu berichten gibt tatsächlich.
Ich denke, da werden wir noch ein bisschen tiefer reingehen in dieser Episode. Und ich würde auch irgendwie sagen, fast jede und jeder von uns liebt ja Bäume in der Stadt, aber du sagst, trotzdem brauchen Stadtbäume eine größere Lobby. Warum?
Ja, man denkt eigentlich, dass jeder Bäume lieben müsste, aber erfahrungsgemäß ist es alles andere als das. Also viele, sehr viele Menschen empfinden Bäume heutzutage als sehr störend im Sinne von, die machen sehr viel Dreck, ist natürlich verständlich, der Laubfall im Herbst, auch der Blütenfall im Frühling, also alles das, was eigentlich schön ist.
Pollen, ja.
Ja, genau, die kommen noch schwerwiegend hinzu, ja. Das heißt, es kommt immer häufiger zu Interessenskonflikten mit Bäumen, auch wenn die gesamtgesellschaftliche Betrachtung, glaube ich, schon eher pro Baum ist, hört man ja, wissen wir ja aus der Psychologie, eigentlich eher gerne auf die Negativstimme. Und das ist sehr schade, weil das führt dazu, dass ja so die Wahrnehmung von Bäumen nicht mehr so positiv ist, wie wir uns das in der Stadtbaumforschung wünschen würden. So.
Du sprichst ja sogar von einer Plant Blindness. Also was ist das denn?
Ja, das ist auch noch was, wir nehmen Stadtbäume tatsächlich gar nicht mehr wahr. So, das heißt, wir empfinden es als schön, vielleicht durch eine Allee zu laufen und das zu genießen, dass jetzt vielleicht gerade alles grün wird. Aber wir nehmen zum Beispiel, wenn da jetzt ein Hirschkäfer im Sommer auf der Borke sitzen würde, dann würden wir von dem Hirschkäfer erzählen, wir würden den fotografieren, wir würden sagen, boah, Wahnsinn, ich habe heute einen riesen Käfer gesehen. Aber der 200-jährige Baum, die 200-jährige Eiche, auf der vielleicht sitzt, die würden wir nicht zeigen. Und das ist leider sehr fatal. Und aus der Literaturwissenschaft wissen wir zum Beispiel auch, früher hatte man zum Beispiel eher gesagt, so der Jüngling saß unter einer Weide. Und diese Bezeichnung der Namen, die lässt man heute komplett weg. So. Das heißt, das führt dazu, dass wir eine gewisse Naturferne immer stärker wahrnehmen von den Menschen in der Bevölkerung und die sich nicht mehr so stark mit der Natur identifizieren, was wiederum dazu führt, dass die sich auch nicht mehr so stark für die Bäume und Natur einsetzen.
Also du würdest sagen, uns fehlt da wirklich zum Beispiel Wissen, was eine Eiche ist und eine Weide und so?
Ja, also da kam kürzlich erst eine Studie raus, die hat es bei Kindern auch untersucht. Und ja, ist natürlich ein Teufelskreis, weil wenn die Eltern da nicht mehr dran interessiert sind, geben die das natürlich auch nicht mehr an die Kinder weiter. Und da wurde rausgefunden, dass viele der Kinder die ja einfachsten Baumarten schon gar nicht mehr benennen können. Und ja, das ist fatal.
Ein großes Thema, mit dem du dich sehr, sehr viel beschäftigst, ist der Baumschnitt. Und da werden wir in diesem Podcast garantiert auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und da gibt es ja so diese landläufige Annahme, auch unter Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, dass ein Baum immer beschnitten werden muss, damit er gute Triebe und auch gute Früchte bildet. Du betonst aber, der beste Baumschnitt ist eigentlich der, den man nicht sieht. Das scheint ja erstmal ein Widerspruch zu sein.
Ja, das ist der größte Hoax, den wir überhaupt haben. Also Bäume müssen geschnitten werden, so, also so ein Quatsch. Ich weiß überhaupt nicht, woher diese Mär kommt. Also das stimmt einfach nicht. Bäume müssen ganz normal klassisch kontrolliert werden. Es gibt auch sowas wie eine Verkehrssicherungspflicht. Das heißt, vom Eigentum darf keine Gefahr ausgehen. Der Baum ist in dem Moment praktisch ein Gegenstand per Gesetz und der muss einfach nur kontrolliert werden, ist mit ihm alles in Ordnung, kann der umfallen, stellt er eine Gefahr dar und wenn das nicht der Fall ist, muss er auch nicht geschnitten werden. Wenn überhaupt, geht es da um leichte Pflegeschnitte, das heißt Reiben der Äste oder so, dass der Baum sich selbst dann nicht verletzt über die Zeit und im verkehrssicherheitspflichtigen Rahmen, das heißt in der Öffentlichkeit brauchen wir noch sowas wie ein Lichtraumprofil, das heißt über der Fahrbahn müssen es zum Beispiel 4,50 Meter sein, damit die LKWs durchpassen. Das sind alles so Vorgaben, wo Schnitte tatsächlich nötig sind, aber diese landläufige Meinung, von der du eben gerade gesprochen hast, dass ein Baum mal so richtig durchgeschnitten werden muss, was wir öfter mal zu hören bekommen, wenn wir so bei der Kontrolle unterwegs sind, das stimmt einfach nicht. Also das ist Faktencheck, absolutes No-Go.
Und es geht noch weiter. Auf deinem Instagram-Account kann man das auch sehen. Und da gibt es sogar einen Namen für zu radikal beschnittene Bäume. Du nennst die Montagsbäume, also Bäume, die nach dem Schnitt aussehen, na, ich sag mal, wie Hände so mit knochigen Fingern. Kennt man vermutlich, wenn man mal so ein bisschen mit offenen Augen durch die Stadt geht. Und du sagst, das ist nicht nur unschön und gefährlich, sondern das ist ein Systemfehler.
Definitiv. Also es ist nicht nur baumschädigend und tatsächlich bedeutet es auch einen rapiden Vitalitätsverlust des Baumes. Das heißt, er stirbt lange, lange vor seiner Zeit. Bäume sind langlebige Lebewesen. Das heißt, die schaffen auch mehrere Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte. Und mit derartigen Schnitten besiegelt man ihren frühzeitigen Tod. Das heißt, über diese Schnittflächen dringen Pathogene ein, die infizieren den Baum mit Pilzen. Und es ist alles nicht gut für ihn. Ja, und der Systemfehler ist, dass wir mit unseren Ausschreibungen, das heißt öffentliche Maßnahmen, die müssen natürlich ausgeschrieben werden, damit das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag bekommt. Und das wirtschaftlichste oder häufig werden leider auch die billigsten Anbieter genommen, ja, ist natürlich nicht unbedingt das beste Angebot, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, es schneiden Personen Bäume, die tatsächlich überhaupt keine Ahnung davon haben, weil wir haben keine Ausbildung in Deutschland für den Beruf, nur Kurse, die man besuchen kann, aber nicht muss. Das heißt, Leute, die auch im Amt sitzen, haben teilweise nicht sehr viel Ahnung von Ausschreibungen, außer in Großstädten, da ist es ein bisschen anders. Aber jetzt in so einer Gemeinde, da sitzen häufig Leute, die keine Berührungspunkte mit solchen Aspekten haben. Das heißt, da kommen häufig sehr, sehr einfach die Billiganbieter vom Markt dazu, solche Bäume zu schneiden. Oder auch in Gärten sieht man es ganz, ganz häufig, dass Bäume eben so unsachgemäß gekappt werden, weil die Leute sich einfach ziemlich gut verkaufen. Das heißt, sie sind die schwarzen Schafe bei uns in der Branche und wir können nichts dagegen tun, weil das System einfach diese Billigheime unterstützt.
Die Baumsachverständige Daniela Antoni im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, welchen Wert Stadtbäume auch fürs Klima haben und wie man möglicherweise diese schwarzen Schafe auch besser erkennen kann. Daniela, du hast sie gerade schwarze Schafe genannt. Wie kann ich denn tatsächlich als Laie jetzt erkennen, beispielsweise in meinem Kleingarten oder so, dass da jemand nicht so viel Ahnung davon hat?
Du hast keine Chance. Also du kannst eventuell noch nach soliden Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, das heißt, die Leute heißen dann zum Beispiel Fachagrarwirt für Baumpflege. Das wäre schon mal so ein guter Titel, wo man weiß, okay, die Leute haben wirklich Ahnung. Aber wie gesagt, ein Baum muss ja nicht geschnitten werden. Das heißt, das Beste für einen Baum wäre, nach einem guten Baumkontrolleur, nach einer guten Baumkontrolleurin zu suchen. Aber da kommen wir gleich schon in die nächste Falle, denn auch wir haben keine Ausbildung. Das Einzige, was wir am Markt haben, haben, ist ein 4-Tageskurs. Das heißt, nach 4 bis 5 Tagen darf in Deutschland schon jemand Bäume kontrollieren. Und für so eine wichtige Aufgabe, wo es eigentlich um Menschenleben geht, wo wir für sonst alles in Deutschland eine duale Ausbildung haben, fehlt diese komplett für meinen Beruf. Und das ist eben auch das nächste Problem, das wir haben. Aber wie gesagt, es wäre sinnvoll, nach einem Baumkontrolleur oder nach einer Baumkontrolleurin zu suchen, bevor überhaupt geschnitten wird.
Das heißt, auch so landläufig diese Kurse an Volkshochschulen oder vielleicht auch im Kleingartenverein zum Baumschneiden helfen vielleicht gar nicht so weiter?
Ja, die können vielleicht, wenn es wirklich ein guter Anbieter ist, das Allerschlimmste verhindern. Aber ja, du kannst dir vorstellen, was kannst du denn nach ein paar Tagen? Da hast du die minimalen Basics von irgendwas erlangt und bis du wirklich gut in einer Sache bist, brauchst du ja im Schnitt mehrere Monate und auch jemand, der dich begleitet, der sagt, oh nee, Christian, das ist jetzt aber hier nicht gut, mach das mal anders so. Das heißt, was du in der Ausbildung normalerweise erlebst, dass dich jemand begleitet und dich korrigiert, wenn du vielleicht was falsch machst oder dich lobt, wenn du was richtig machst oder unterstützend eingreift ab irgendeinem Punkt, die hast du nicht. Und darüber geht halt sehr viel verloren.
Du legst ja im Prinzip hier auch den Finger schon in die Wunde und indem du eben sagst, naja, das ist eben kein geschützter Beruf. Das wusste ich auch ehrlicherweise bis zur Vorbereitung dieses Gesprächs überhaupt nicht, dass man da wirklich mit ja, wenigen Tagen Kurs sich auch schon Baumkontrolleur oder Baumpfleger nennen kann. Dementsprechend ist die Schlussfolgerung aus deiner Perspektive ja relativ klar, wir brauchen eigentlich eine richtige Ausbildung dafür, oder?
Eigentlich bräuchten wir das ja sowohl für den Baumschnitt als auch für die Baumkontrolle so. Und wir haben eine Gärtnerausbildung, die gibt es auch in verschiedenen Fachrichtungen. Das heißt, da könnte man ganz einfach noch eine Fachrichtung Baumkontrolle oder eine Fachrichtung Baumschnitt einführen. Und das fehlt aktuell in Deutschland, was sehr, sehr traurig ist. Aber ja, es wäre eine super wichtige Maßnahme, die wir brauchen würden.
Wie könnte denn so eine gute Ausbildung aussehen? Also du hast schon angesprochen, man könnte es beispielsweise andocken an schon bestehende Ausbildungsberufe oder wäre es vielleicht sogar denkbar, eine ganz eigene Ausbildung daraus zu machen?
Könnte man auch machen. Das heißt, man müsste aber wieder die jungen Leute überhaupt dafür begeistern, draußen zu arbeiten. So, und wenn man sich mal mit den GärtnerInnen unterhält, dann weiß man schon, dass die Zahlen rückläufig sind an Auszubildenden. Das heißt, man müsste überhaupt erstmal wieder eine Kampagne starten, die Jugend zurück in die Natur zu bringen oder raus ans Grün. Aber ja, auch so eine Ausbildung wäre denkbar, wo das Ganze dual wirklich nur Baumkontrolle, Baumschnitt ausgelegt wird. Wäre alles denkbar. Alles ist besser als das, was es jetzt gerade ist.
Ich habe auch sowas gelesen wie Klimagärtnerin oder Klimagärtner oder so als Berufsbild. Also in diese Richtung könnte es schon ja auch gehen. Und da könnte man ja möglicherweise auch den einen oder die andere dafür begeistern, oder?
Das ist toll, ja. Das ist eine Ausbildung, die hat gerade in Österreich gestartet. Und sowas würde ich mir auch für Deutschland wünschen, wo das Thema Klimawandel nämlich noch explizit mit eingebunden wird. Weil die größten Probleme, die wir bei Stadtbäumen auch aktuell noch zusätzlich sehen, sind nämlich die Problematiken, die im Zuge des Klimawandels entstehen. Und da könnte man auch schon viel, viel, viel erreichen. Weil gerade, was pflanzt man nach, sind ja auch so Fragen, die die Bevölkerung und auch die Städte und Gemeinden interessieren. Und ein Ausbildungsberuf, der da die wissenschaftlichen Hintergründe aufgreifen würde, das wäre auch was ich mir wünschen würde, ja.
Was sind denn da die wissenschaftlichen Hintergründe oder besser, was sind denn Mythen, die sozusagen sich trotz aller Wissenschaft immer noch halten?
Naja, das sind ja alles eher so neuere Sachen. Zum Beispiel im Zuge des Klimawandels haben wir immer höhere Temperaturen und viele unserer heimischen Baumarten können dem gar nicht mehr standhalten. Das heißt, aktuell pflanzen wir ja Bäume, die Ende des Jahrhunderts noch ja vital sein sollen. So, das heißt, da haben wir aber nicht mehr mit 1,5, 1,6 Grad, wie wir es aktuell in Deutschland haben, zu kämpfen, sondern sind wir vielleicht schon bei 2,0 Grad oder vielleicht auch 1,9. Man weiß es ja nicht so. Und das heißt, bei diesen Temperaturen-Szenarien kann es sein, dass ein Drittel oder manche Studien gehen auch von der Hälfte aus, dass wir viele unserer heimischen Baumarten auf jeden Fall mit diesen Temperaturen nicht mehr haben werden oder dass die eben dort in einem vitalen Zustand noch existieren können. Und was viele dann immer begründen, ah ja, und die Biodiversitätskrise, aber wir müssen ja heimische Baumarten pflanzen. Es ist aber zum Beispiel auch so, dass man festgestellt festgestellt hat, Insekten benötigen auch diesen Schatten, den gesunde Bäume generieren. Das heißt, es bringt nichts, jetzt nur heimische Baumarten zu pflanzen, in der Hoffnung, es kann alles so bleiben, wie wir uns das wünschen. Das heißt, wir brauchen einen gesunden Mix an fremdländischen Baumarten. Die sind diese Temperaturen schon gewöhnt. Das heißt, die wachsen in heißen Klimata auf, sind Trockenheit gewöhnt, sind diese widrigen Extreme schon gewöhnt, die wir aktuell haben. Und genau diese brauchen wir im Mix, weil wir selbst nicht wissen, was überhaupt in 80 Jahren funktioniert. Das heißt, man darf dann überhaupt nicht auf Ideologien setzen. Und das ist eins der vielen Probleme, die wir gerade haben, dass diese Ideologien eben präferiert werden, auch in den Ämtern, wo dann vielleicht die Grünflächenabteilung, die viel Know-how hat, sagt so, wir wollen jetzt aber hier fremdländisch im Mix einbringen, und die Naturschutzabteilung sagt dann aber ideologischerweise, nein, geht nicht, wir können nur einheimische pflanzen. Also manchmal passiert es tatsächlich, und das ist dann so eine fehlende stadtökologische Expertise, die dort vorherrscht, oder auch zögerliche Entscheidungen. Manche trauen sich nicht, wenn natürlich starke NGOs vor Ort existent sind, die dagegen wettern, dann traut man sich dann auch nicht, und das verhindert eben eine klimaresiliente Transformation, und die bräuchten wir eben dringend.
Also hier gibt es auch einen Zielkonflikt manchmal zwischen den unterschiedlichen Beteiligten.
Total, kann man so sagen, ja. Und ja. Kommunikation müsste Teil der Lösung sein. Das heißt, die Fachleute müssen wieder mehr raus aus ihrer Filterblase und viel mehr Aufklärung auch über Social Media oder in der Presse zeigen, um eben die Entscheidungsträgerinnen und die Öffentlichkeit zu erreichen.
Was man ja tatsächlich, Stichwort Klima, immer mal wieder hört, so in den letzten Jahren, sind so Aufrufe, auch beispielsweise in Radiosendern oder so, den Baum vor der Haustür zu gießen. Und da sagen viele Leute, ja, das ist doch Tropfen auf den heißen Stein und so. Da sagst du aber, naja, ganz so einfach ist es nicht. Es kann schon helfen, wenn jeder und jede da irgendwie mitmacht.
Ja, das Wassermanagement, also das haben viele Kommunen und Städte ja gar nicht. Also es haben schon mehr als früher. Das heißt, wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann setzen immer mehr Städte und Gemeinden darauf, sich auch um ihr eigenes Wassermanagement zu kümmern. Aber du musst dir vorstellen, so ein Baum in heißen Sommern, der braucht 100 Liter Wasser pro Woche. Also so ein Jungbaum, ein Altbaum braucht natürlich noch mehr. Und wenn Städte da auch zu Sanktionen, also es gab ja auch schon Trockenjahre, da durftest du gar nicht mehr so viel Wasser verwenden. So. Und dann steht so ein Baum im Trocken, und dann ist jeder Tropfen, oder ja, jeder Tropfen ist übertrieben, aber dann ist es natürlich wichtig für so einen Baum, dass der an Wasser kommt, und das können auch Anwohner machen.
Also auch wenn ich nur meine Gießkanne dahin kippe mit den 10 Litern oder so, dann kann das schon helfen.
Es ist besser als nichts, ja.
Das sagt die Stadtbaumexpertin Daniela Antoni im Brand 1 Podcast, und wir sprechen hier gleich noch weiter. Daniela, jetzt hast du gerade schon relativ viele Punkte angesprochen, die in den Verwaltungen problematisch sind, die aber möglicherweise eben auch von uns allen irgendwie gelöst werden können, wie beispielsweise das Gießen im Sommer. Sind all diese Grundlagen auch so ein bisschen Antrieb für dein eigenes Social-Media-Engagement, also so ein bisschen mehr Verständnis dafür zu schaffen?
Ja, aus der Wissenschaft wissen wir ja, dass das Zuliefern von Fakten ja nicht so viel bringt. Das heißt, die Leute setzen leider zu stark auf Emotionen bei dem Thema. Das heißt, natürlich versuche ich meine Posts auch mit emotionalen Songs zu unterlegen oder so. Aber im Endeffekt, es ist ja ein psychologisches Problem. Das heißt, natürlich versuche ich, die Leute mit Fakten zu erreichen, weil nur was du kennst, schützt du auch. Und das soll so das Ding dahinter sein, dass die Leute den Stadtbaum überhaupt wahrnehmen, was so ein Baum kann, was der auch leisten kann im Sommer. Also wir haben unglaublich viele Hitzetote. Wir haben jetzt auch, das wird ja auch erkannt von Staaten und Ländern, wir haben das Restoration Law, das soll neue Pflichten für Großstädte bringen. Das heißt, mit den EU-Zielen zur Wiederherstellung urbaner Ökosysteme soll ein höherer Überschirmungsgrad in Städten erreicht werden, was sich natürlich auch wieder auf den Kühlungseffekt auswirkt. Das heißt, das ist alles schon erkannt worden. Es wird nur wenig auch gegenüber der Bevölkerung kommuniziert. Und das wünschen sich auch, glaube ich, viele. Und das wäre auch wieder mal nötig.
Ja, was ich schon spannend finde, ist, man würde dich wahrscheinlich als Mikroinfluencerin bezeichnen. Also du erreichst schon zehntausende Leute, die sich für das Thema interessieren. Also es gelingt dir ja offenbar tatsächlich, da auch durchzudringen bei den Algorithmen.
Ja, unbedingt. Also ich gebe ja auch vollen Einsatz hier, weil ich habe lange gebraucht. Also es gibt ja so Influencer, die bauen sehr schnell eine hohe Reichweite auf. So, und bei mir lief das über die Jahre sehr langsam, weil ich natürlich nur Leute auch habe, die das Thema interessiert. So, und wenn du genau die Leute erreichst, ich habe Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen. Das heißt, das multipliziert sich ja dann auch wieder. Und das ist das Schöne, dass ich wirklich Leute habe, die sich für das Thema interessieren und die selbst auch was erreichen wollen in dem Punkt.
Stichwort Politik, da gibt es ja auch einige, ich sag mal, Forderungen und Ideen, die du so hast. Was wäre denn aus deiner Sicht so das Wichtigste, um den Bäumen mehr Sichtbarkeit zu geben, gerade jetzt, sagen wir mal, auf Bundesebene?
Boah, wir bräuchten eigentlich eine bundeseinheitliche Baumschutzsatzung oder zumindest, weil das bedeutet natürlich auch immer Gesetzesänderungen, was häufig ein bisschen tricky ist. Wir bräuchten bessere Vorgaben, was mit Bäumen passieren darf. Das heißt, unsachgemäße Baumpflege, das sind diese Kappungsschnitte, die sollten ganz verboten werden. Ja, und auch, es müsste viel stärker auf Altbaumerhalt gesetzt werden. Das heißt, wir fällen noch viel zu häufig Bäume, ja, die eigentlich noch länger in unseren Städten erhalten bleiben könnten. Und auch da müssen wir Verbesserungen erreichen. Und das lässt sich leider häufig heutzutage nur über Gesetze erreichen. Das heißt, die Großstädte sind hier schon ganz gut aufgestellt. Da gibt es häufig diese Baumschutzsatzungen, wo du einreichen musst, wenn du einen Baum fällen willst, dass es auch wirklich erlaubt ist. Aber es lebt ja nicht jeder in der Großstadt. Das heißt, kleinere Städte, mittelgroße Städte, vor allem Gemeinden, die haben alle diese rechtlichen Vorgaben nicht. Und dann haben Bäume praktisch keinerlei Schutzstatus, den die genießen. Das heißt, ich würde mir tatsächlich eine bessere Gesetzgebung in diesem Punkt wünschen für die Bäume.
Jetzt gibt es ja dann wieder Leute, die sagen, oh, ich kann doch in meinem Garten fällen, was ich will. Aber ganz so einfach ist es da nicht, würdest du sicher argumentieren.
Ja, natürlich befürworten konservative Parteien sowas, weil es geht natürlich um das Selbstbestimmungsrecht, das Eigentumsrecht. Das heißt, jemand anderes würde dir ja dann aufbürden, so du darfst mit deinem Eigentum nicht mehr machen, was du möchtest. So ist es aber bei Baumschutzsatzungen. Und in Großstädten funktioniert das schon ganz gut. Das heißt, häufig besteht erstmal nur die Hürde zu sagen, ja, wir implementieren jetzt mal so eine Baumschutzsatzung. Und wenn die dann erstmal da ist, dann wird die auch akzeptiert und respektiert. Man braucht natürlich Personal, um auch zu kontrollieren, wird die denn auch eingehalten. Aber wenn sie erstmal etabliert ist, dann wird die häufig auch recht gut angenommen, außer die politischen Verhältnisse ändern sich. Dann kann es auch mal wieder sein, dass eine Baumschutzsatzung abgeschafft wird. Das ist leider auch in letzter Zeit häufig passiert. Und dann sieht es wieder schlecht aus für die Bäume.
Wie schützt man denn Bäume gut? Also was machen denn die Großstädte da gut? Also du hast schon gesagt, die verhindern so diese krassen Kappungen. Die lassen ältere Bäume auch stehen. Also was steht da sonst noch so drin?
Es werden Vorgaben gemacht vom Durchmesser her. Das heißt, so ein Durchmesser, der nimmt natürlich mit dem Alter zu. Das heißt, du schützt durch so Baumschutzsatzungen schon mal ältere Bäume durch die einzelnen Punkte, die du in so eine Baumschutzsatzung aufnimmst. Du kannst sagen, dass diese unsachgemäßen Baumschnitte verboten sind. Was ganz wichtig ist und was häufig vergessen wird, sind die Wurzeln von Bäumen. Die werden nämlich häufig auch bei Bautätigkeiten beschädigt. Das betrifft häufig größere Bauprojekte, wo Bäume schon existent sind und wo natürlich in Lebensräume eingegriffen wird. Das heißt, man schützt automatisch dann mit solchen Baumschutzsatzungen auch die Wurzeln von Bäumen, was wiederum mit dem langfristigen Erhalt der Bäume zusammenhängt. Das heißt, mit einer Baumschutzsatzung gewinnt man viel mehr, als man verliert.
Was ich auch ganz spannend finde, was ich in der Brand 1 auch gelesen habe, ist, dass du Städten und Gemeinden auch empfiehlst, nur so viele Bäume auch wirklich zu pflanzen und anzulegen, wie man dann am Ende auch pflegen kann.
Ja, diese Forderung, Bäume pflanzen, die kann ich als Sachverständige überhaupt nicht mehr ertragen, weil sowas hörst du ja permanent in der Presse von Politiker und Politikerinnen in Social Media. Bäume pflanzen soll praktisch das Allheilmittel sein, aber es ist tatsächlich gar nicht so. Und der Hintergrund ist, wenn du nur so viele Bäume pflanzt, wie du überhaupt pflegen kannst, sterben die dir nicht ab. Wir haben eine sehr, sehr hohe Verlustrate von Neupflanzungen in den ersten Jahren, weil, wie gesagt, einfach das Wassermanagement nicht da ist. Oder selbst wenn das Wassermanagement nicht da ist, bekommst du in diesen trocken, heißen Extremsituationen, bekommst du die jungen Bäume überhaupt nicht mehr groß. Das heißt, früher war das ein Garant, da hast du einen Baum gesetzt, der hat das geschafft, 90-95% aller Fälle. Und heute ist die Verlustrate vielleicht bei 50%. Das heißt, es ist gar nicht mehr so einfach, so einen jungen Baum groß zu kriegen. Und das ist der Hintergrund. Wenn du kein Geld hast, um den Baum zu bewässern, und das sind in den ersten Jahren vierstellige Summen, die du in so einen Jungbaum investieren musst, bis der überhaupt die ersten 5 Jahre schafft, dann darfst du auch nicht so viele Bäume pflanzen. Das heißt, meine Forderung ist tatsächlich weniger Bäume pflanzen, die dann aber pflegen und wässern.
Du hast es, finde ich, in diesem Podcast jetzt sehr, sehr gut beschrieben oder sehr plastisch beschrieben, was das für eine harte Arbeit ist. Ich sag mal, wie lange du dich bei Social Media auch schon genau um diese Zielgruppe bemühst und B, welche Zeiträume wir hier auch irgendwie besprechen. Ne? Bis zum Ende des Jahrhunderts werden Bäume gepflanzt, damit die dann möglicherweise noch vital sind und irgendwie uns in den Städten ja Schatten und Ähnliches spenden können. Was macht dir denn Mut, dass du da auf dem richtigen Weg bist oder anders? Was motiviert dich, da immer wieder weiterzumachen und dran zu bleiben?
Ja, es gibt ja diese zwei Motivationstypen und ich gehöre zu den Motivationstypen, je schlimmer es wird, umso mehr versuche ich zu machen. Und ja, es wird tatsächlich immer schlimmer im Zuge des Klimawandels, im Zuge der vielen Expertise, die wir am Markt haben. Und das ist meine Motivation, immer, immer stärker in diese Thematik reinzugehen und immer noch mehr Leute dafür zu begeistern.
Aber ist es nicht gleichzeitig so, wie du es auch beschrieben hast, dass es auch beispielsweise in Großstädten da auch Verbesserungen gibt und dass, ich sag mal so, heute da ein größeres Bewusstsein da ist als beispielsweise vor 20 Jahren?
In Großstädten ja, weil du ja die Expertise sitzen. Das heißt, die Leute, die von der Uni kommen, da wechselt ja keiner in so eine Minigemeinde. Das heißt, klar wollen die in Großstädte und da läuft es ja auch gut, aber das ist natürlich nur ein Bruchteil. Aber generell haben wir in Städten schon eine richtig gute Zunahme. Der Überschirmungsgrad nimmt auch weiterhin zu. Das müssen wir jetzt nur für alle Städte in Deutschland schaffen und natürlich auch für die Gemeinden, wo häufig noch vorherrscht, naja, der Wald ist ja nebendran, aber von dem denken müssen wir weg, weil jeder Baum zählt.
Also du sagst, vor allen Dingen in der Fläche und in den kleineren Gemeinden ist da noch ein großer Nachholbedarf.
Unbedingt, weil da haben wir eben auch keine gesetzliche Grundlage für den Erhalt.
Daniela Antoni im gemeinsamen Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Christian, auch für die Einladung. Herzlichen Dank.
Den Artikel Die Treefluencerin von Katrin Groth könnt ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 10 lesen. Das Magazin zum Schwerpunktthema Der Wert der Natur gibt's online auf brand1.de oder beim Zeitungshändler oder der Zeitungshändlerin eures Vertrauens. Die Links zum Artikel und zum Heft packen wir euch in die Shownotes. Und noch mehr zum Thema findet ihr in den vergangenen 3 Ausgaben unseres Podcasts. Solltet ihr die noch nicht gehört haben, scrollt doch dafür einfach in eurer Podcast-App ein Stück nach unten. Da findet ihr genau diese 3 Ausgaben und natürlich noch viel, viel mehr. Und wenn ihr diese Episoden doch schon gehört haben solltet, dann wisst ihr, dass wir seit diesem Monat auch immer eine ganz persönliche Veränderungsgeschichte von euch hier im Podcast integrieren. Und eine Geschichte, die ihr uns als Sprachnachricht an digital@brand1.de geschickt habt, ist die von Ludwig und die hören wir jetzt.
Hi, ich bin Ludwig und der Gründer von Life Teachers. Das Problem, was ich gehabt habe, war während meiner Schulzeit rund 10 Jahre her, dass ich damals die Schule verlassen habe und mich nicht wirklich ausreichend aufs Leben vorbereitet gefühlt habe. Es gab einfach viel zu viele Themen, die in der Schule nicht behandelt wurden und man wurde ziemlich, ja, unfertig ins eigene Leben überlassen. Ich habe zusätzlich festgestellt, dass gerade diese Lebensvorbereitung doch sehr stark vom Elternhaus abhängt und damit irgendwie auch einfach eine Bildungsungerechtigkeit in diesem Land vorhanden ist. Zusätzlich hatte ich extrem viel Unterrichtsausfall und habe gedacht, Mann, wenn man anfängt, in diesen Ausfallstunden Menschen aus dem echten Leben in die Schule zu bringen, die übers Leben erzählen und damit ganz viele verschiedene Einblicke geben und Vor- und Rollenbilder sind, dann könnte man doch junge Menschen deutlich besser auf diese moderne Welt vorbereiten. Und genau das machen wir auch heute. Also wir haben eine Plattform aufgebaut, mit der wir Menschen aus allen Bereichen des Lebens qualifizieren und anschließend passgenau und bedarfsorientiert immer dann in die Schule bringen, wenn diese gebraucht werden. Das kann bei Unterrichtsausfall sein, das kann aber auch genauso zur Ergänzung des Fachunterrichts oder bei Projekttagen verwendet werden. Letztendlich bringen wir das echte Leben durch Menschen aus unserer Gesellschaft in die Schule und können das mittlerweile mit über 3.500 Menschen deutschlandweit machen und an über 100 Partnerschulen. Was ich gerne schon vorher gewusst hätte, wäre, dass man bei solchen Projekten einfach starten muss. Das heißt, einfach selber loslegen und dass meistens fast alles, was man braucht, vorhanden ist. Oder heutzutage, gerade durch das ganze Digitale, durch das Internet, sehr viel, sehr erschwinglich ist und man in einer sehr kleinen Form einfach mal loslegen kann. Und das Wichtigste ist, dass man startet, frühzeitig Menschen dazu holt und man gemeinsam an Dingen arbeitet, ohne dass man vielleicht vorher den großen Plan hat. Das heißt, keinen ausformulierten Businessplan, vielleicht noch nicht die perfekte Marke, vielleicht aber auch noch nicht den perfekten Plan, wie man von 0 auf 100 kommen möchte, sondern einfach mal loslegt und auf dem Weg dann ganz, ganz vielen Problemen und Herausforderungen begegnet, die man niemals, niemals vorher hätte wissen können. Und durch das einfach Loslegen zieht man automatisch auch ganz viele Menschen an, die einem extrem weiterhelfen können und die einem Tipps und Tricks mitgeben oder auch wieder neue Kontakte eröffnen können, zu denen man sonst so mal niemals gekommen wäre, wenn man nicht einfach losgelegt hätte. Und das ist meine größte Erkenntnis und hätte ich gern schon eher gewusst, dass all die da draußen, die Lust haben, Dinge zu verändern, unsere Gesellschaft besser zu machen, einfach loslegen sollten und dann während der Arbeit feststellen, dass ganz viele Dinge einfach passieren können.
Das ist also Ludwigs Veränderungsgeschichte. Schickt uns doch gern eure ganz persönliche Veränderungsgeschichte als Sprachnachricht an digital@brand1.de. Und vielleicht hört ihr diese dann ja schon in den nächsten Wochen hier im Podcast. Mir bleibt nur noch, euch entspannte Feiertage zu wünschen, solltet ihr diese Folge hier zügig nach dem Erscheinen hören, denn sie kommt ja am Karfreitag raus und da liegt Ostern noch vor uns. Kommenden Freitag schauen wir dann hier ein letztes Mal auf den Wert der Natur und zwar mit dem Wissenschaftler Bernd Hans Jürgens, denn dann geht es um das ökonomische Berechnen des Wertes von Natur und Naturschutz. Also nochmal ganz groß rausgezoomt auf das Thema Natur und Naturschutz. Habt ein paar entspannte Tage und gern bis nächste Woche. Tschüss!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.